Patrick?
Ja.
Sag mal, was macht denn hier auf dem GLHV3 ein Teamviewer-Host?
Du, das ist der Remote-Support-Zugriff für die Jungs von IMO Resolutions.
Nee, Blödsinn, die haben VPN-Zugang. Ich mach den jetzt aus.
Oh, die werden begeistert sein.
Egal.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich wage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Ja, ich glaube, irgendjemand anders wird jetzt auch warten müssen, bis die IT was auf die Reihe kriegt.
Ich kenne da nichts.
Ja, und damit ein herzliches Hallo zur Folge 21 vom Wartungsfenster vom 21. November. Nee, vom 23. November. Wir nehmen am 21. November auf. Ich werde das nochmal irgendwann lernen. Ich schreibe es mir auf
irgendwann.
Und vergeig's dann trotzdem wieder. Glück auf. Mit mir dabei natürlich wieder.
Die Claudia, hallo.
Genau, die andere Leute Teamviewer einfach ausknüpft.
Ja, ich bin da sehr rigoros.
Sehr rigoros. Ich fühle mich ja ein bisschen wie auf dem Schulhof.
Ich weiß, was du meinst.
Aber. Als ich hier ins Büro geschneit kam, zwecks Aufnahme, fand ich auf meinem Schreibtisch einen Briefumschlag vor.
Aha.
Gefüllt mit Stickern.
Gefüllt mit Stickern?
Genau, und zwar hat uns der liebe Christian vom Focus on Linux Podcast Sticker zukommen lassen und hat natürlich auch einen Umschlag dabei gepackt. Also Christian, heute geht noch ein Umschlag auf die Reise mit Stickern an dich. Wenn ihr auch Sticker haben wollt, schreibt mal in die Shownotes einfach einen Umschlag frankiert mit eurer Adresse zu uns ins Büro schicken und wir spielen ein bisschen Christkind und stecken ein paar Sticker rein.
Ja, da bin ich jetzt sehr beruhigt. Du meintest den Grundschulhof.
Hattest du kein Stickeralbum? Also zu meinem großen Erstaunen
ja, klar, in der Grundschule.
Ich hatte jetzt ein bisschen die Befürchtung. Bei meinen Töchtern jetzt ein Ding. Also auch die kannst du mit Stickeralben einfangen.
Ja, gut, aber später nicht mehr. Ich sag mal so ab der, keine Ahnung, 8. Klasse, glaube ich, wird das langweilig.
Mal abwarten. Also, ne, wenn ihr Sticker habt, schickt uns welche zu, wir schicken welche zurück. Das kriegen wir hin. Momentan hört mein Handy ja auch nicht auf zu bimmeln.
Nein, meins auch nicht.
Genau, weil in unserer Telegram-Gruppe geht es jetzt mal ein bisschen rund. Da haben ein paar Diskussionen Fahrt aufgenommen, worüber ich sehr froh bin. Ich finde den Austausch da sehr, sehr angenehm. Freue ich mich sehr drüber. Und wenn ihr da auch mitmischen wollt in den Shownotes, gibt es den Link zu unserer garantiert schwurbelfreien Telegram-Gruppe.
Ich bin übrigens dabei. Ich bin nur immer sehr still. Es tut mir sehr leid. Ich bin, ja, einfach ein stillerer Mensch.
Naja, ganz so still warst du ja tatsächlich nicht. Du hast dich, glaube ich, ziemlich aufgeregt beim letzten Mal. Es hat noch ein bisschen
ja,
nachgeklungen.
Nicht. Du hast dich überhaupt nicht aufgeregt, ne?
Wir hatten
ja diesen Aufreger der Woche letztes Mal.
Genau.
Das war ja nicht Aufreger der Woche, das war ja der Aufreger des Jahres.
Genau, wenn wir nochmal einen Publikumspreis ausloben, irgendwie die goldene Emmy-Regel oder so, dann haben die Kollegen ganz große Chancen, den Preis zu gewinnen.
Ich merke auch, gestehe ich habe mich auch immer noch nicht so richtig wieder abgeregt, weil ich erzählte heute beim Kunden davon und ich merkte tatsächlich, wie beim Erzählen wieder mein Puls ein bisschen hochging. Aber gut, darum soll es jetzt gar nicht wieder so direkt gehen. Aber
vielleicht zum Kontext, hat nicht jeder die Folgen aufgeholt. Vielleicht kannst du ja nochmal zusammenfassen, über was wir uns da aufgeregt haben. Im Großen und Ganzen, wenn man so mal einen groben Rahmen abstecken will, es ging um
jemanden,
too much security.
Genau, jemanden, der sich beschwerte, dass bei einem Kunden, wo wir einfach nur Windows Firewalls an hatten, too much security herrsche und der nicht nur sich darüber beschwert hat, sondern das sehr konkret als Grund anführte, dass seine Software nicht laufen würde,
genau,
weil Windows Firewalls an sind.
Weitere Kosten hat, weil alles länger dauert und hin und her. Ich meine, du hast recht, ne? Wir hatten auf den Windows-Rubeln halt die normale Windows Firewall an, also inbound halt, ne, was erlaubt ist, und outbound ist alles offen. Gut, es gibt noch das Thema Datacenter Firewall, dass wir zwischen
Klar,
Servern und Clients noch eine Firewall hatten.
Die hatten wir ja innerhalb von wenigen quasi Minuten nach Öffnen des Tickets ja schon aus dem Weg geräumt. Ne?
Also ja, da ging es ja noch weiter. Ne? Da war ja dann die Leugnung von, wir verwenden keine dynamischen Ports, aber du hast eine Anwendung, die DECOM nutzt, also hast du dynamische RPC-Ports.
Das
der Anbieter da ja auch geleugnet. Und das hat nicht nur uns ziemlich auf die Palme gebracht, sondern auch unseren gemeinsamen Kunden, kann man sagen.
Ja.
Denn, wie sich im Nachgang herausstellte, fanden wir dort auch noch ständig laufende Teamviewer-Hosts auf den beiden Maschinen mit vereinfachtem Zugriff.
Ja, und vergessenen Sessions und so.
Ne? Genau.
Wo du dann halt wirklich 2 Stunden lang drauf guckst auf ein offenes Fenster in der Anwendung und es passierte nichts.
Ja.
Ja, und das, gut, jetzt ist es natürlich einfach, sich darüber aufzuregen. Ich finde, wie soll ich sagen, ich kenne das aus anderen, von anderen Kunden, mit anderen Dienstleistern, dass da über solche Dinge, ne, wir machen etwas zum ersten Mal, da durchaus ein produktiver Austausch stattfinden kann. Mhm. Ne, weil man kann voneinander lernen und wenn ich mich jetzt an deren Stelle noch nicht mit der Windows Firewall auseinandergesetzt habe, wunderbar, habe ich jetzt mal eine Gelegenheit, wo ich das lernen kann. Ja? Und das ist auch häufig das, was uns auch bei anderen Dienstleistern begegnet, wenn die irgendwas mit uns zum ersten Mal machen können oder andersrum. Ja? Dann freuen die sich oder wir freuen uns und man kann sehr produktiv miteinander umgehen. Und trotzdem die Kundenumgebung sicher halten. Und darüber habe ich dann tatsächlich noch mit, auch aus anderen Beweggründen, aber kürzlich noch mit jemandem mich unterhalten. Jetzt erwähne ich zum 3. Mal in Folge den Markus namentlich. hatte ein hochinteressantes Gespräch im Nachgang mit dem IT-Sicherheitsbeauftragten eines unserer Kunden. Und Da ging es eben um die Frage, was ist denn eigentlich, wenn auf so einem Serversystem was passiert, wenn man es jetzt mal so schwammig ausdrücken wollte? Also man, ja?
Nee, völlig richtige Frage. Ich meine, was uns ja so ein bisschen getriggert hat, war ja dieser tatsächlich gefallene Satz, ja hier, ne, too much security und dann auch zwischen den Zeilen, dass wir halt dafür sorgen würden, dass dieses Projekt nicht vorangeht. Wie gesagt, jetzt habe ich auch tatsächlich heute dann bei dem Kunden auf diesen beiden Maschinen, diesen Teamviewer-Host für diesen Dienstleister abgeschaltet. Der IT-Leiter hat das dann abgesegnet. Jetzt kann man sich natürlich darüber unterhalten, warum weise ich den IT-Dienstleister meines Kunden darauf hin, dass auf Systemen, mit denen ich ja per se eigentlich erstmal nichts zu tun habe, in TeamViewer ausläuft. Jetzt muss man zwei Sachen dazu. Punkt eins, das ist unsere ein ehemaliges Schwesterunternehmen von uns. Das heißt, das sind Leute, die kenne ich sehr, 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 sehr lange. Und auf der anderen Seite, ich weiß, dass dieses Unternehmen selber auch im Security-Umfeld unterwegs ist. Die müssen durch eine ISO 27001-Zertifizierung. Mhm. Und ganz ehrlich, sorry. An der Stelle fängt das dann an, schief zu gehen. Mhm. Insofern, und das war das Argument dann vom IT-Leiter, ne, ist jetzt kein, das Entfernen dieser TeamViewer-Hosts hat nichts damit zu tun, dass man diesem Softwareanbieter nicht vertraut, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass der Zugriff im Support-File auf diese Systeme geordnet, dokumentiert passieren muss und man sich da jetzt auch dann einen Prozess überlegt und diese ständig laufenden Teamviewer-Maschinen auch eben aufgrund der notwendigen Zertifizierung einfach weg müssen. Kenne ich auch von anderen Kunden, gerade im Healthcare-Umfeld. Ich meine, wir setzen selber Teamviewer ein. Also es geht auch nicht darum, dass Teamviewer per se
unsicher ist. Gar nicht.
Aber Remote Access auf Kundensysteme muss immer, oder überhaupt Remote Access muss immer geordnet erfolgen. Es darf eigentlich nie so sein, dass ein Remote Access unbeaufsichtigt und auch, ich will nicht sagen anlasslos, aber
ohne Absprache
erfolgt. Genau. Ne?
Und das war in diesem Fall ja auch der Fall, muss man dazu sagen. Wir laufen, ich sag mal, nicht anderen Dienstleistern hinterher, suchen da Fehler in dem, was die machen, überhaupt nicht, bei weitem nicht. Ne? Genau. Wenn wir aber etwas sehen, was so, ja, man muss das leider fahrlässig nennen, ja, was so fahrlässig geschieht und wo wir auch die Umgebung unserer Kunden in einer gewissen Gefahr sehen, dann sind wir eigentlich verpflichtet, den darauf hinzuweisen.
Genau, da kann man zumindest mal die Hand heben und sagen, guck mal hier, was hältst du davon? Klar. Und wenn der Kunde sagt, nö, das ist alles schick so, bin ich der Letzte, der sagt, nee, das will ich aber nicht haben.
Mhm. Weil je nachdem ist ja auch die Umgebung so umfangreich oder von der Übersicht her, dass man das einfach gar nicht auf dem Schirm hat, weil irgendwer irgendwann mal entschieden hat, da läuft jetzt, da starte ich jetzt mal einen Teamviewer. Das kann sein, das kann aber auch überholt sein und solche Dinge sollte man regelmäßig mal anschauen und betrachten. Und deshalb sind wir diejenigen, die dann schon mal die Hand heben.
Genau. Genau. Jetzt habe ich dich quasi jäh unterbrochen mit meinen Ausführungen. Du hast da aber
mit jemandem... Wir gehen ja alles in die richtige Richtung. Nee, aber was ist denn in dem Fall? Stell dir mal vor, es gibt irgendwie einen Breach, es wird irgendwie festgestellt, so, wir hatten hier einen Datenvorfall, hier sind auch irgendwie, weil da ging es jetzt bei der Software beispielsweise ja auch um das CRM in dem konkreten Fall. Mhm. Jetzt stell dir mal vor, da wären Daten abgeflossen, es hätte irgendein Incident gegeben. Wer ist denn dann schuld?
Tja, das ist eine erstaunlich gute Frage.
Ja, also jetzt mal, wir hängen uns jetzt an einem Beispiel auf, aber das sind ja immer solche kleinen Ad-Hoc-Entscheidungen. Ich muss jetzt mal schnell irgendwie eine Software implementieren. Ne? Und ob das jetzt der Admin ist, der sagt, ich schalte mal eben schnell diese Firewall hier aus, auf diesem Windows-Server, das macht die Installation einfacher. Vergisst hinterher, weil man ist ein Mensch, die wieder einzuschalten. Mhm. Oder aber, ja, ich baue jetzt hier einfach mal so einen kleinen Service-User, was braucht denn der für Berechtigung? Weiß ich nicht, komm, ich mache den zum Dom-Admin, weil muss jetzt schnell gehen. Ja,
ja genau, das ist ja muss jetzt schnell gehen.
Genau, das ist ja häufig die Anforderung und das ist die Realität. Ja, das ist die Realität in fast allen Kundenumgebungen, in denen wir arbeiten. Die Dinge müssen immer schnell gehen. Und solche Fragen, ne, oder ich möchte, oder keine Ahnung, eine IT-Leitung, die sagt, ich möchte für mein IT-Team kein Admin-Konzept, weil es denen das Leben schwerer macht. Kann man sagen, aber dann sind wir diejenigen, die Hand heben müssen und sagen, du solltest aber, weil. Das sind diese kleinen Ad-Hoc-Entscheidungen. Aber was ist denn jetzt, wenn auf einem dieser Systeme etwas passiert? Es gibt, wie gesagt, einen Breach und es kann hinterher nachvollzogen werden. Das ist deshalb oder einer der Faktoren, der da zum Erfolg dieses Incidents geführt hat, war, dass da die Windows Firewall aus war oder war, dass dieser User DOM-Admin war. Was passiert dann?
Das ist ganz dünnes Eis, weil im Zweifelsfall haftet am Ende der bewusst diese Entscheidung getroffen hat. Und ich glaube, das ist, ist ja vor See und vor Gericht, ne? Mhm. Und ich glaube, das ist am Ende wahrscheinlich auch ziemlich schwer, wenn es zu einer juristischen Auseinandersetzung kommt, wo es dann um die Klärung der Schuldfrage geht, jemandem nachzuweisen, dass er das, also ist ja dann immer, ist es grob fahrlässig oder vorsätzlich. Mhm. Ne? Mhm. So, hat jemand die Windows Firewall auf einer Kiste ausgemacht oder einem Service-User viele Rechte mit einem schwachen Kennwort gegeben, um einen Breach zu ermöglichen? Ich glaube, dann sind wir im Bereich des Vorsatzes, aber in allermeisten Fällen reden wir da einfach über Fahrlässigkeit.
Genau.
Und klar, im Zweifelsfall und geht das die Kette einfach weiter hoch.
Es geht die Kette weiter hoch.
Ne? Aber also im Zweifelsfall ist es
erstmal derjenige, der es besser weiß. Also wenn wir beispielsweise in so einem Fall, wo ein anderer Dienstleister ankommt und sagt, nee, da müssen wir die Firewall für ausschalten. Wir wissen das besser. Wir wissen, dass es keine Software auf Windows auf der Welt gibt, die erfordert, dass ich die Windows Firewall ausschalte. Das wissen wir. Hm. Und dann ist das der Punkt, wo wir, um alleine uns als Firma abzusichern, sagen müssen, das ist nicht wahr. Und das im Zweifelsfall schriftlich. Und wenn sie die Ports nicht benennen können, dann sind auch nicht wir diejenigen, die das entscheiden sollten dürfen.
Ja. Also klar, Disclaimer, absolute juristische Laien sind hier gerade am Werk.
Total. IT-Sicherheit oder der Markus kann das sehr, sehr viel besser erklären. Deswegen, wir machen jetzt hier höchstens noch so einen Kurzabriss so an der Oberfläche. Aber ich finde, es eine hochinteressante Frage.
Ja gut, weil aber das bedingt ja auch, dass wir davon Kenntnis haben. Das heißt, mal angenommen, jetzt hätten der Admin und der Dienstleister zusammen da halt so lange dann rumgeschraubt, bis es funktioniert hätte. Mhm. Wir hätten davon ja überhaupt im Zweifelsfall gar keine Ahnung gehabt, was sie daran rumgestellt haben.
Dann wäre es der Admin, wenn der Admin das entschieden hat. Mhm. Ne? Warum? Weil es ganz, also das ist im Zweifelsfall spätestens dann, wenn es um personenbezogene Daten geht, kommt ja auch das Gesetz ins Spiel.
Ja, das ist ja sowieso immer so ein Fall,
Was ist ein
Muss ich eigentlich einen Breach melden? Ja.
Ja.
Und lustigerweise sind das ja Fragen, die uns Kunden tatsächlich nach Breaches gestellt haben.
Genau.
Müssen wir das eigentlich melden?
Ja, genau.
Ja.
Ne, die wollten was anderes hören.
Ja.
Aber ja, wir können nicht die Hand dafür, das damals bei Hafnium, mehrfach gehabt, die Unterhaltung. Ja, aber wissen wir denn, dass da Daten abgeflossen sind? Nein, wissen wir nicht, aber ihr meldet, ihr müsst das trotzdem melden. Ja, weil ihr könnt es auch nicht sicher sagen, dass es nicht passiert ist. Gut, jetzt sind wir ein bisschen auf Umwegen. Was heißt denn das, wenn das Gesetz reinkommt? Das Gesetz formuliert das relativ eindeutig, dass man nach dem Stand der Technik, das ist ein Begriff, der fällt immer wieder auch in dem Gesetzeswortlaut, in dem Wortlaut des Gesetzes.
Was ist denn Stand der Technik?
Genau, was ist Stand der Technik? Wir sind in Deutschland, auch das ist natürlich definiert. Nein, da können Germans. Wir ja mal irgendwie einen Link reinsetzen in die Shownotes. Das kann man tatsächlich nachsehen. Es gibt bei Teletrust, gibt es da
als durchaus Definitionen. Hätte ich jetzt gesagt, Stand der Technik ist es dann, wenn es die allermeisten machen. Oder wenn es keine Hürden gibt, etwas umzusetzen.
Wie meinst du das? Keine Hürden gibt etwas umzusetzen?
Ich meine, nehmen wir mal unser Lieblingsbeispiel Admin Tiering. Ich meine, wir sind da ja große Anhänger von und ich glaube, ein sauber implementiertes Admin-Tiering, selbst wenn es jetzt nicht bis in die letzten Winkelzüge, ich sage nur Exchange Trust Subsystem und Exchange Rollen, selbst wenn man das jetzt nicht unbedingt mit berücksichtigt, das reine Vorhandensein eines sauber gebauten Admin-Tierings wird wahrscheinlich einen Großteil der Angriffe schon allein dadurch zunichte machen, dass ein DOM-Admin sich auf keinem Client anmelden kann. Und das ist ja zumindest in sehr vielen Fällen das Einfallstor, ein kompromittierter Client.
Ja.
Oder ein kompromittiertes Tier-1-System, wo eben auch kein Tier-0-Admin
ist. Genau, oder eben der Domain-Administrator, der sich überall anmelden darf.
Genau, ja. Aber was hält denn die Hans, den Herrn Schneidereit, der Quereinsteiger ist bei der Karl Müller AG, davon ab, ein Admin-Tiering zu implementieren? Gar nichts. Außer sein eigenes Wissen.
Ja, wobei man möglicherweise dann auch den Einzelfall angucken muss. Also wenn du jetzt irgendwie eine kleine Firma hast mit zehn Mitarbeitern, dann gibt es vielleicht den einen großen Administrator, den du dann vielleicht besonders schützt oder der hat halt eben sein 32-stelliges Passwort. Du baust es trotzdem so, dass der sich nicht auf Clients anmelden kann und so weiter. Das kann man tun, aber kann man das jetzt von dem Hans-Peter Schmitz, der da so ein bisschen die IT macht, weil er sich privat mit PCs auskennt, kannst du das von dem erwarten?
Wahrscheinlich nicht.
Genau.
Ja, gut, aber
also es geht ja auch immer darum, was hast du jetzt dafür? Also es ist ja auch nicht so, als ob noch nie ein Administrator in die Haftung genommen wurde für solche Vorfälle. Auch das hat man schon gehört. Ne? Es gibt Fälle, wo es einen Incident gab und im Nachgang der Administrator, der durch Pentests etc. schon vorher dargelegt bekommen hat, du musst das und das machen und er hat es nicht gemacht, dass der in die Haftung genommen wurde. Ne, kommt vor. Also was sind Maßnahmen nach Stand der Technik und irgendwie adäquat sinnvoll? Ne? Also wie gesagt, wenn du diese 10-Mann-Bude hast und da ist keiner, der gibt es halt Leute, die da irgendwie ein bisschen die PCs sich angucken ab und an mal, da baust du halt bestimmt kein elaborates Administrationskonzept.
Ja, das vielleicht nicht, aber ich kann ja trotzdem Geld in die Hand nehmen als Geschäftsführung und sagen, hier, ich hole mir jemanden, der das mal hübsch macht.
Ne? Der ist dann dafür zuständig.
Oder ich kann dafür sorgen, dass meine Maschinen regelmäßig gepatcht werden.
Genau. Und wahlweise, wie gesagt, haftet dann auch das Systemhaus, das das dann macht für diesen Kunden.
Was ist mit Geschäftsführerhaftung?
Ja, der Geschäftsführer haftet ja im Zweifelsfall blöderweise immer dann, wenn sich nicht an nichts anderes nachweisen lässt. Ne? Also wenn der Geschäftsführer doch gar nichts von dieser Entscheidung mitbekommen hat oder wenn ihm nicht dargelegt wurde, pass auf, wir haben hier ein Risiko, wir müssen diese Firewall abschalten, weil so und so.
Ja, das meinte ich ja vorhin, das geht die Kette hoch. Ne? Der Admin geht zu seinem IT-Leiter,
genau.
Der sagt, scheiße, bin ich im Zweifelsfall verhaftbar, will ich nicht entscheiden, melden, macht frei, also gehe ich zu meinem Geschäftsführer. Und dann muss der das entsprechend entscheiden. Klar, wenn irgendwas passiert und es lässt sich die Kette zurückverfolgen, der hat gesagt, nee, machen wir nicht. Ne? Ich möchte hier meine Exchange-Server nicht patchen. Ich möchte hier keine 1000 Euro am Tag für jemanden ausgeben, der meine Exchange-Server patcht. Dann bringt er sich natürlich tatsächlich in Schwulitäten, weil spätestens er als Geschäftsführer ist den Gesellschaftern dann gegenüber haftbar, wenn da irgendwas irgendwas passiert. Mhm. Ja, ich glaube natürlich, das ist in der Praxis viel zu selten passiert, dass Leute...
Ja klar, dass solche Entscheidungen nicht eben durch, keine Ahnung, den Admin selber mal eben schnell ad hoc getroffen werden, aber das ist jetzt auch vielleicht ein bisschen ein Wort, ja nicht der Warnung, aber vielleicht möchten wir da ein bisschen drauf aufmerksam machen, auch an die Administratoren da draußen, vielleicht nicht so schnell aus der Hüfte mal Firewalls abknipsen und Domain-Admin-Rechte vergeben, weil im Zweifelsfall wird euch das angepinnt und das wollen wir nicht.
Das geht dann mal schnell nach hinten los. Mhm. Nach hinten losgegangen, das hast du ausgegraben, ich fand das eigentlich sehr erheiternd. Besagter Dienstleister meinte ja dann irgendwann auch ganz am Ende schnippisch, sei, das hätte er seit 25 Jahren nicht machen müssen, dass er da irgendwelche Firewalls konfigurieren muss oder sonst irgendwas.
Nee, das waren tatsächlich diese RPC-Ports, weil es gab ja die Anleitung, wie du für den COM-Plus-Netzwerkzugriff die RPC-Ports einschränken kannst. Von 15.000 knapp auf 200 oder sowas.
Genau, dass RPC, keine Ahnung, gefühlt 15.000 Ports gerne offen haben möchte, das ist jetzt nicht erst seit gestern so. Weil RPC ist jetzt unbedingt kein wahnsinnig neues Protokoll.
Nee, richtig, richtig. Und ich bin darüber gestolpert, eigentlich über ein ganz anderes Weg. Manchmal fällt man ja in so Rabbit Holes rein. Ne?
Also ich weiß nicht, ganz, übel, ganz schlimm.
Ne, dir geht das, glaube ich, auch so. Ne? Man fällt da manchmal in so ein Rabbit Hole rein. Ich bin eigentlich darauf gekommen über DNS, über TCP und dann bin ich reingefallen in so ein Rabbit Hole und da ging es um. Ich bin gestolpert über einen Artikel von Stephen Bellowin und William Cheswick.
Okay, die muss ich jetzt nicht kennen.
Die musst du vielleicht nicht kennen, aber kannst ja mal gucken. Die haben mehrere Sachen geschrieben. Es waren so Standardwerke zu Netzwerksicherheit. Also ganz, ganz interessant. Eine ganz kurzweilige kleine Bettlektüre.
Okay. Ja. Der Titel des Papers ist Network Firewalls. Computer Security is a hard problem. Ach, gibt's doch gar nicht.
Ja.
Fun Fact, erschienen ist das Ganze im IEEE Communications Magazine im September 1994.
94. Und das Schöne ist, das Ganze fängt so an mit, naja, it's a hard problem. Security on network computers is much harder. Also, ne, Computersicherheit ohne Netzwerk ist schon schlimm genug, aber wenn die Dinge auch noch ans Netzwerk kommen, dann nehmt euch in Acht, liebe Admins. Und selbst darin wurde schon über RPC gewettert, weil es ein Protokoll ist, was eben so ausgelegt ist, dass es dynamische Ports verwendet und das für Netzwerker eben.
Genau, also jetzt muss man dazu sagen, also der Stephen Bellowin am AT&T Bell Laboratories.
Das
Research in Network and Security und Cheswick, Assistant Programmer Trainee and Member of the Technical Staff at Bell Labs. Mhm. Und wenn ich jetzt hier mal so querlese, klar, dann sehe ich natürlich hier so Zeug wie NIS, NFS, klar, das spricht alles RPC, ne? Und das ist, das haben wir nicht erst seit gestern. Und das ist ziemlich lustig. Ja, das kann man mal, lesen, genau. Wir verlinken das mal, das Paper. Ne?
Klar, also, ist das nicht mehr ganz aktuell für heutige Firewalls, aber
1994 war man sich im Klaren darüber, dass Firewalls ein Ding sind und IT-Security auch.
Ja, und bereits 1994 hat man sich über die gleichen Dinge aufgeregt. Nämlich tendenziell auch darüber, dass Leute einfach nicht wissen, welche Ports eine Anwendung verwendet.
Ja gut, jetzt muss man dazu sagen, klar, viele Internetprotokolle, viele Protokolle, mit denen wir heute rumeiern, sind ja in Zeiten entstanden, wo das Internet total trustworthy war und keiner will dir was Böses. Guck dir allein mal SMTP an. Ja, mehr als, mehr ich vertraue jedem, der hier vorbeikommt, gibt es eigentlich nicht als SMTP.
Mhm. Also die beiden haben auch ein Buch geschrieben, gleiches Thema, Firewalls in Internet Security, wohl irgendwie ein Standardwerk, wovon es später auch nochmal, ich glaube 10 Jahre später, 2004, glaube ich, nochmal eine zweite Auflage gab. Hm. Und dort wurden auch so ein paar Prophezeiungen gestellt, 2004, die solche Dinge gesagt haben wie Virenschutz an sich wird bald nicht mehr hinterherkommen. Mhm. Der gemeine Hacker, in Anführungsstrichen, der wird immer schlauer als die Software sein. Ja, ist ganz witzig. Guck das mal rein. Da gibt es auch eine Online-Version von, wie gesagt, setz mal einen Link rein. Aber man führt nach 30 Jahren halt eben noch die gleichen Diskussionen mit Leuten, ne?
Ja, ich glaube, das hört auch nicht auf. Also das, nein, wir werden uns in 30 Jahren über die gleichen Themen unterhalten und das endet nicht. Wobei, also es wäre ja manchmal eigentlich ganz, ganz praktisch, wenn man, oder anders gesagt, manchmal wünsche ich mir, wenn ich dann an irgendeinem CLI-Prompt sitze und irgendwas konfigurieren will, wünsche ich mir so eine ASCII-Büroklammer, die hochpoppt. Nein. Und sagt, hallo, es sieht aus, als ob du eine Firewall-Regel bauen willst.
Meinst du Clippy?
Großartig, oder?
Ja, ja, wir haben so einen Link gesehen bei
sollte eigentlich
Twitter.
Sollte jedes Mal aufpoppen, wenn ein Admin einen Benutzer bei den DOM-Admins reinpackt. Dann sollte genau. Karl Klammer hochpoppen und sagen, hallo.
Bist du sicher?
Bist du sicher, dass du diesen User bei den DOM-Admins reinpacken willst? Keine gute Idee.
Genau, es sieht aus, als ob du einen Firewall-Regel bauen möchtest. Möchtest du sie nicht spezifischer bauen?
Oh, spezifischer bauen ist übrigens ein schönes Stichwort. Ne? Ich bin letztens darüber gestolpert, dass ich ja total versaut bin wegen WatchGuard, weil WatchGuard macht bei den Regeln ja einen Autosort.
Ja,
ne?
ja. Also, Top-Feature, ne?
Ja, also ne, zum Kontext, wenn du eine Regel auf einer WatchGuard-Firewall baust, dann wird die halt aufgrund von Source Destination Protocol, ich sag mal, an der richtigen Stelle einsortiert, von sehr spezifisch bis ganz oben, bis sehr unspezifisch, any, ganz unten.
Und funktioniert zu 100%. Anfangs denkt man ja, man wird faul dann, ne?
Ja, vor allen Dingen fällt einem dann halt das ganz gerne mal auf die Füße, wenn man dann irgendwo so sieht, dass eine Policy eben nicht da ist, wo sie sein sollte, weil sie greift nicht und man merkt dann, scheiße, sie muss spezifischer sein, um über eine andere Regel zu kommen.
Heißt aber auch, dass du sie nicht spezifisch genug gebaut hast.
Genau, und jetzt bin ich jetzt, wo ist es mir aufgefallen? Bei einer Sophos XG, ich hatte eine Regel gebaut und sie zog einfach nicht. Ich denke so, warum eigentlich nicht? Verdammt, hin und her und blablabla, bis mir dann irgendwann dämmert, Moment, man saß dann halt im Firewall-Log, dass sie an der falschen Stelle hing und dann dachte ich, oh, scheiße, klar, da hast du natürlich jetzt nicht drüber nachgedacht, ne? Hast einfach nur eine Regel geklont und dumm gelaufen. Also, ne, seid nicht faul. Denkt nach, Firewall-Regeln immer möglichst spezifisch machen dann, und natürlich auch dann an der richtigen Stelle einsortieren, sofern die Firewall kein Autosort kann. Aber wir sind von Karl Klammer oder Clippy abgekommen.
Ja, Moment, aber warum eigentlich, also findest du nicht auch, dass Karl Klammer irgendwie so viel liebevoller ausgedacht ist als der Name Clippy?
Ja.
Ich meine,
warum heißt der eigentlich im Deutschen Karl Klammer?
Ja, aber irgendjemand ist hingegangen und hat gesagt, das Ding muss einen Vornamen haben. Und einen Nachnamen. Ich meine, ich finde das sehr, ja genau. ich finde das grandios. Wir sind da drauf gekommen, weil ich bei Twitter flog ein Link an mir vorbei. Man kann tatsächlich einen hässlichen Weihnachtspulli mit Clippy-Logo drauf kaufen. Also das ist ein Clippy drauf gestrickt.
Ja, es gibt ja, also ich hatte jetzt mehrfach schon von diesem Weihnachtsritual gehört, dass die Familie dann zu Weihnachten den gleichen hässlichen Pullover trägt.
Ja.
Bezweifle gerade, dass ich den Rest meiner Familie für einen Karl-Klammer-Strickpulli begeistern könnte, aber...
Könntest du mit der Firma versuchen?
Also auf jeden Fall könnten wir beide im Partnerlook beim Kunden auflaufen.
Ich frage mich gerade, bei welchem Kunden wir damit auflaufen könnten, weil das sind wirklich, wirklich hässliche Pullis.
Da wären wir direkt schon am Eingang abgebügelt.
Genau.
Aber, weil du gerade sagtest, das ist auf Twitter an dir vorbeigelaufen.
Twitter, ja, ich benutze es noch.
Brennende
Müllhalde. Ja, darf man das noch?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also da zum Kontext, dieser verrückte Südafrikaner hat ja Twitter gekauft für 44 Milliarden. Fun Fact, VM, der ging irgendwie für 60 Milliarden über den Tisch. Und dann hat dieser verrückte Südafrikaner erstmal gesagt, so Freunde, jetzt ist hier erstmal Zapfenstreich, hat irgendwie keine Ahnung. Mittlerweile, weiß ich, 75% aller Leute rausgeschmissen oder rausgeekelt. Er hat wohl im ersten Schritt irgendwie 7.500 Mitarbeiter rausgeworfen, was dann da schon irgendwie, weiß ich nicht, 30 oder 40% der Workforce waren. Und am 17.11. hat er dann die geile Idee gehabt zu sagen, Leute, die noch da sind, ihr müsst doppelt so hart arbeiten, ja, hier für meine Vision von Twitter. Ihr müsst hier so richtig hardcore und bis morgen 17 Uhr möchte ich von euch ein Ja oder Nein hören. Und jeder, der nicht Ja klickt, der kriegt noch 3 Monate sein Geld und sucht sich einen neuen Job. Was passiert?
Ja, also ich hätte mir das dann auch gut überlegt.
Allermeisten haben gesagt, nö, du kannst mich mal.
Ja, so nicht.
Das muss wohl so eklatante Stilblüten gebracht haben wie Core Engineering ist weg. Ups. Also Twitter läuft, also diese brennende Müllhalde hat jetzt Bestandteile, die keiner mehr maintainen kann. Als er das gemerkt hat, hat er dann wohl irgendwie gesagt, nee, jetzt hier erstmal alle Mitarbeiter kriegen erstmal keinen Zugriff mehr auf, dürfen nicht mehr ins Headquarter rein, ja, alle Badges deaktiviert. Den Typen, der das machen konnte, der war aber auch weg. Da musste er den erstmal an und sagen, hey, Johnny.
War nicht so gemeint.
Hast noch mal 5 Minuten. Ich brauch da nochmal deine Hilfe. Ich
zahle dir die 5 Minuten auch.
Er hat Donald Trump wieder reingeholt. Er hat ja er hat wohl total Scheiße gebaut mit diesem blauen Haken, diese Verifizierung, wo er gesagt hat, jetzt schmeiß mal weg, jeder kann jetzt einen blauen Haken haben für $8, mhm. Woraufhin es wohl dann diverse Unternehmen gab.
Unternehmen.
Genau.
Man hat die Airquotes gehört. Ne? Ja, ja.
Also ich glaube, Lockheed Martini war es dann, die gesagt haben, nee, also im Nahen Osten exportieren wir keine Waffen mehr, bis die sich nicht zu den Menschenrechten bekennen, was wohl dazu führte, dass der Aktienkurs von Lockheed Martin wohl extrem einbrach. Irgendein Pharmakonzern hat gesagt, hier, Insulin für alle. War auch keine gute Idee für den Aktienkurs. Und es gab auch diverse Elons. Also ich habe keine Ahnung, was der gerade für einen Film schiebt. Es gibt übrigens jetzt, das ist dann auch jetzt die Tage an mir vorbeigerauscht, eine ganz lustige Analogie zu, ich habe Mist gebaut. Das ist nämlich ich habe Twitter gekauft.
Ja, passt.
Also mal gucken. Also ja, eigentlich müsste man, also eigentlich ist man quasi schon dazu genötigt, zu Mastodon zu gehen. Was ja so eher ein dezentrales, föderiertes Konzept ist. Ich konnte damit jetzt noch nicht so ganz connecten, ja. Ich habe einen Mastodon-Account auf irgendeiner Instanz. Mhm. Ich kann zu Tröten statt Twitter noch nicht so ganz connecten und auch das wohl teilweise verwendete Verb mastodieren.
Nee.
Ich möchte nicht abends im Bett liegen und meine Frau fragt, was machst du da? Und ich sage, ich mastodiere noch. Das kann nur falsch ankommen. Außerdem habe ich Angst, und einige scheinen tatsächlich in das Rabbit Hole schon reingefallen zu sein. Mastodon ist ja, also jeder kann sich ja seine eigene Mastodon-Instanz auf dem Server betreiben. Okay. Und ich habe die große Sorge, dass es irgendwann mal Sonntagmorgen 3 Uhr ist. Und ich mit roten Augen eine Mastodon-Instanz selber hochziehe, weil ich mir denke,
du traust dir selber nicht, ja?
Müsste man ja eigentlich mal selber machen. Mhm. Ich habe ja so einen Hang dazu, dann mir irgendwann zu denken, warum soll ich, ne? Ja. Digitale Souveränität.
Ja. Ja, du machst das ja auch schon länger, ne?
Deinen
eigenen Server.
Richtig, genau. Ne? Ich habe da, mittlerweile seit, ich habe zwei, also Server betreibe ich selber so richtig im Internet, ja, keine Ahnung, 18 Jahre, angefangen mit irgendeinem Hubel, der bei mir im Flur stand und eine statische IP-Adresse hatte. Irgendwann habe ich das Ganze dann mal auf ein paar Root-Server umgezogen und seit vielen Jahren bin ich da Kunde bei Netcup, die gehören seit ein paar Jahren auch zu Anexia. Das ist ein ganz kleiner, sympathischer Hoster. Und ja, 2017 habe ich dann, das war dann auch wieder sowas, ne? Also ich betreibe meine Mail-Server selber, meine Web-Server selber für meine Blogs und was weiß ich. Ich betreibe meine DNS-Server selber, ne? Also für eine DE-Domain brauchst du 2 autoritative Name-Server, die betreibe ich selber. Mhm. Jetzt wird die Frage, warum macht man das? Weil man es kann, ne? es kann,
ja,
ist, wahrscheinlich ja, am Ende des ja, Tages ja, keine ja. Keine besonders gute Idee.
Ja, aber du bleibst ja halt auch vielleicht in dem Thema einfach ein bisschen drin, ne?
Ja, natürlich bleibt man in dem Thema drin. Ich meine, Linux ist ja eh in aller Munde und ich bin dann aber irgendwann 2017 hingegangen und habe mir gedacht, nö, ich hatte da schon eine ganze Zeit lang halt Root-Server mit Linux am Laufen und 2017 habe ich dann das Ganze irgendwie auf FreeBSD geschwenkt. Habe ich damals aufgesetzt, irgendwie mit 11.3 oder so, jetzt am Wochenende habe ich auf 13.1 aktualisiert. Ich bin da eigentlich auch sehr, 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 sehr zufrieden mit. Aber wie gesagt, ich habe dann auch die Angst, dass ich dann in dieses Rabbit Hole reinfalle und dann anfange, meine eigene Mastodon-Instanz hochzuzählen. Es ist nicht so, dass ich mir da schon nicht diverse Links mal bereitgelegt habe, wo drin erklärt ist, was man dafür so tun muss.
Ah, das war das Rabbit Hole, wo du reingefallen bist, ja.
Genau. Also okay. Ich habe es noch nicht gemacht, aber ich will nicht anzweifeln, dass es mich dann doch noch mal einholt und da meine BSD-Hobel da halt auch noch ein bisschen Luft haben, könnte man das auch noch mit drauf verpacken. Was dann wieder dazu führt, dass ich meiner ganzen Familie wieder irgendwelche Mastodon-Accounts verpasse. Meine Frau hatte mal die fiese Frage gestellt, was passiert, wenn du morgen vom Baum fährst? Wer betreut denn dann die Server weiter? Da liegen ja E-Mail-Konten von der ganzen Family drauf und hin und her. Ja.
Noch keine Lösung für, oder?
Nee, tatsächlich habe ich da noch keine Lösung für. Also digitale Souveränität im privaten Umfeld ist ja eine schöne Sache, ne? Also auch, ne, keine Ahnung, Nextcloud-Instanzen hat man sich ja auch schnell geklickt, aber macht man mit dem Zeug eigentlich, wenn der Typ nicht mehr ist, der es betreut hat. Dazu kommt ja, ne, also ich meine, jetzt betreibe ich da ja FreeBSD, warum mache ich das? Weil das halt total robustes Zeug ist.
Ja.
Und ich finde es halt total schick und schlank. Ne? Also nichts hier mit Systemd gefrickel, sondern du hast einfach eine RC-Conf. Da klipperst du rein, welche Dienste starten sollen oder nicht. Und dann läuft das Ganze. Also ne, grundsätzlich Unterschied BSD und System 5. Also BSD ist ja Berkeley Software Distribution. Und das andere, sag ich mal, bei Unix gab es ja noch das System 5. Da gab es dann halt ein paar Unterschiede, aber so im Großen und Ganzen habe ich mir immer gemerkt, die einen haben eine RC-Conf, mit der alles gestartet wird und die anderen haben halt ihre Int-Level. Wobei ich weiß gar nicht, ob das heute noch zutrifft. Gibt auch so ein paar Systeme, SunOS war BSD und später Solaris war, glaube ich, System 5, HPUX, IX waren, glaube ich, auch System 5.
Und da oben drauf, also quasi über dem Betriebssystem, hast du dann
einen
Webserver?
Also Nginx, ne? Kein Apache, sondern ich bin dann vor vielen Jahren mal auf Nginx.
Ich muss jetzt mal überlegen, wie man es richtig ausspricht. Ich würde mal Nginx sagen.
Ist so der Instinkt. Ne? Nee, da läuft
Nginx.
Genau. MariaDB, Datenbank, Postfix, SpamD für Spam. Noch Bind. Ich bin immer dabei, das Ganze mal auf PowerDNS irgendwie umzufrickeln. Und auch nur deswegen, weil ich da meine Zone-Files, meine handgeklöppelten, einfach weiterverwenden kann. Aber das muss ich mal gucken. Also das ist schon so ein ziemlich häufig anzutreffender Stack, ne? Also gerade so Nginx, MariaDB als Datenbank. Ja, könnte man auch eine Postgres nehmen, soweit bin ich noch nicht, dafür verstehe ich auch zu wenig von Datenbanken.
Doch, wenn ich wählen kann, dann MariaDB.
Genau. Gut, und good old Postfix, ne? Was sonst? Ich tue mir doch jetzt hier keinen...
Gibt's was anderes?
Ja, natürlich. Du kannst immer noch ein Send mailen, QEMO oder sowas.
Rhetorische Frage, alles gut.
Nicht QEMO, XM, QMail, Entschuldigung, QEMO war der Virtualisierer. QMail, das ist mir alles, nein, ich bin so ein
Postfix. Wie gesagt, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, ich bin ja eher so der Linux-Noob, aber das sind alles noch Dinge, okay, kenne ich auch. Ne? Ist so common, dass sogar ich das kenne.
weißt du eigentlich, wo BSD noch überall zu finden ist? Ich habe letzte Woche Freitag habe ich noch einen lustigen Netscaler aktualisiert und da sah ich es dann auch wieder. Tatsächlich lebt selbst unter einem aktuellen 13-Eier-Netscaler noch irgendwie ein FreeBSD 8.4 oder sowas. Also sieht ja so aus, dass das ist, ich glaube, das 8.4. ist. Ja, das Zeug ist irgendwie seit 2015 End of Life oder sowas. Also Citrix muss da wohl noch offenbar ganz ordentlich backporten.
Okay.
Aber das tut's, ne? Ist ja tatsächlich so, also dass der FreeBSD-Teil eher nur so zum Booten gebraucht wird, dann den Netscaler-Kernel startet. Der greift sich auch quasi alles an Ressourcen, bis auf, glaube ich, eine CPU oder bis auf einen Kern, der dafür das BSD gebraucht wird. Aber wenn du auf so einem Netscaler bist, einfach mal Shell eingeben, dann landest du unten auf dem BSD und kannst da rumfuhrwerken. Junos, Juniper.
Ich hätte jetzt, als ich das vorhin gesehen hatte in der Liste, dachte ich so, echt? Und da dachte ich so, ja, verdammt, echt. Ich erinnere mich sogar dran. Ja, aber war das schon länger kein Juno aus meinen Fingern gehabt.
Ja,
ist lange her. Aber genau.
Ja, SRXen und sowas.
Habe ich auch mal drauf rumhantiert bei kaputten Flashkarten oder sowas.
Ja, die SRXen waren da ein bisschen anfällig. Aber nach wie vor finde ich das das Commit bei Junos immer noch ziemlich nice.
Ja, das ist nice.
Da könnten sich andere Hersteller ruhig mal was von abgucken. Mhm. Ich möchte Änderungen einhacken und ich möchte sie mit Commit bestätigen und im Zweifelsfall auch mit Commit und wieder Rollback und hin und her. Mhm. Das kann nicht so schwer
sein.
Wenn
ich in 15 Minuten nicht die Hand gehoben habe, dann roll das bitte zurück.
Genau, weil dann habe ich mir offenbar den Ast abgesägt. Mhm. Data on Tap, NetApp. Mhm. Auch da haben wir ein VSD drunter. Mhm. Darwin, hier der Kernel von macOS und iOS und tralala. Wobei das ist so ein Hybrid-Kernel. Irgendwie Mach 3 und ein bisschen BSD. Das ganze Userland ist wohl aus FreeBSD raus. Und du hast Netflix, ne?
Ich hab auch Netflix, ja.
Ja, da ist nämlich auch ein Großteil des Backends wird damit FreeBSD befeuert. Die Netflix-Jungs sind auch immer sehr fleißig dabei, da Geld zu investieren und auch zu zeigen, was sie für geile Sachen machen. Mhm. Irgendwie so 800, ich glaube, mittlerweile haben sie schaffen die es so im Lab irgendwie 800 Gigabyte pro Sekunde da irgendwie durchzudrücken. Mhm. Also das ist schon ziemlich nice. Wie gesagt, ich hatte jetzt am Wochenende habe ich dann meine BSD-Hobel von 13 auf 13.1 und das funktioniert erstaunlich geräuschlos.
Ja.
Also ich habe jetzt dann auch von 11.3, 12, 12.1, 13.0, 13.1 alles so mitgenommen und das ist jedes Mal gleich und das hat noch nie geknirscht, das hat noch nie geknallt. Ja, das hast du ja schon mal eher, wenn du so ein bei CentOS geht's glaube ich gar nicht, bei Debian gibt es so Dist-Upgrade. Das ist mir mehr als einmal um die Ohren geflogen. Und ganz ehrlich, das kannst du dir in dem Business auch einfach nicht leisten. Ja, wenn du Server für die Familie betreibst, dann hast du 99,99% SLAs, 24x7, ja, und wehe, da geht was nicht. Dann hast du direkt den Jeck am Hals.
Ja, ja.
Und da kann ich es mir nicht leisten, so Bananenprodukte einzusetzen, ja. Da muss ordentliches Zeug her. Nein, irgendwo muss man auch mal Kompliment an die NetCap machen. Wie gesagt, die gehören seit ein paar Jahren zur Anexia, ANX84. Mhm. Das ist dann deren Datacenter in Nürnberg. Die machen da auch einen ganz ordentlichen Job zu sehr, sehr guten Preisen. Also wenn ihr mal einen Hoster sucht, NetCap, kann ich empfehlen. Die Maschinen sind auch, also ich habe da echt noch nie irgendwie wahnsinnige Ausfälle gehabt. Ne? Also die hochgesteckten Erwartungen an die Verfügbarkeit der Dienste, die kann ich damit leisten.
Hast die SLA noch nicht gerissen, ja?
Und wenn, hat es schwer Ärger gegeben. Weil genau dann wird auf die eine E-Mail gewartet, die jetzt unbedingt kommen musste. Ganz schlimm ist auch irgendwie Frau dann so, ja, ich kann hier keine E-Mails an Hotmail senden. Und dann fängst du an, dich mit irgendwelchen Spam-Listen. Nein, Moment. Also pass auf, ich habe den Full Monty mit SPF, DKIM hin und her.
Ja, D-Mark, ja.
Ja. Ja, und ich hab beim SPF habe ich am Ende ein Minus All.
Ein Minus All stehen. Ja, sehr gut.
ich habe das schon ordentlich gebaut. Nee, und dann, wenn das beim, oh Gott, und dann hast du dann hier, ne? Und das ist nicht hier mit, machen Sie mal ein Ticket auf. Nein, das ist nicht, rufen Sie mal an.
Nein,
das ist auf dem Flur. Büro.
Ja,
die stehen bei dir im Büro. Und sagen dann, hier, guck auf mein Handy, guck die E-Mail, da, guck, geht nicht raus.
Mir egal, dass du Telco hast gerade. Die E-Mail geht nicht raus.
Ganz schlimm, ey. Also, ne, lass das sein mit IT für die Familie betreiben. Das kann
nein, 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 ich habe schon mal genug, wenn wir WLAN-Probleme zu Hause haben.
Ach Gott, ich ja. Ja, selbst da kann ich mich nicht mal rausreden.
Hey, muss ich leider in die gelben Seiten gucken.
Ich mache nur Datacenter, ich kann nur.
Tut mir leid.
Ja, wer hat denn hier Fritzboxen gekauft? Ne?
Genau.
Nein, wobei diese Frage mit, was passiert eigentlich mit den Sachen, wenn ich irgendwie morgen vor die Wand fahre oder so? Also ich meine, das ist alles gesichert. Ne? Ich habe wunderbare Backup-Skripte laufen, die Daten von A nach B schieben, zu Hause aufs NAS kopieren, hin und her. Mhm. Alles schick. Aber was passiert, wenn ich morgen vor den Baum fahre? Ich habe keine Ahnung. Also richtig geil finde ich ja eigentlich, wenn Microsoft sagen will, komm hier, so Exchange Online für Privatkunden, wo man eigene Domänen mitbringen kann. Mhm. Das wäre geil. Mhm. Da würde ich auch Geld für zahlen.
Die Frage ist, ob es da viele Privatkunden gibt, die ihre eigene Domäne mitbringen wollen.
Ja.
Ehrlicherweise.
Ja.
Ne? Ich glaube, so viele werden das nicht sein.
Ja. Gut, also da zeichnet sich mal wieder keine. Da zeichnet sich, glaube ich, keine Lösung ab. Verdammt.
Verdammt.
muss ich bis ins hohe Rentenalter das Zeug noch weiter betreiben.
Ja, oder halt mal abschalten, ne? Doch, was mit Holz so einem kleinen Tierchen machen und sagen so, jetzt such dir jemanden in gelben Seiten.
Schatz, ich dir mal gerade Zigaretten holen, so klick aus, da brauche ich nicht wiederkommen.
Ja, wenn du schon sagst, dass du Zigaretten holen gehst, dann als Nichtraucher, dann...
Dann weißt du sofort, dass was, nee, nicht gut.
Nee, nicht gut.
Ja, aber ich hatte ja gerade gesagt, DNS betreibe ich ja selber, aber du hast auch noch so eine lustige Sache ausgegraben. Du hast sie gerade schon mal geteasert.
Machen wir jetzt hier so den Full Circle zurück zu dem Anfang. Ja, können wir machen. Wie war ich denn eigentlich nochmal darauf gekommen mit dieser lustigen.
Keine Ahnung, ich weiß nur, dass Geschichte. Du mich gefragt hast und meine Antwort instantan war Zonentransfer und du sagtest, ja, aber.
Genau. Nein, ich habe eine Folge Packet Pusher Networking, Heavy Networking gehört.
Kann man übrigens nur empfehlen,
ja,
die Kollegen.
Ja, absolut. Nicht jedes Thema für uns jetzt, also ich höre nicht jede Folge, aber ganz, ganz interessant, ne? Und ein Thema lachte mich da an. DNS über TCP. Und dann habe ich
Zonentransfer.
Genau, dir das, ne, was hältst du von DNS über TCP? Und das Erste, was zurückkam, war Zonentransfer. Warum? Ja klar, es ist halt so ein bisschen eine Glaubensfrage, darum geht es in dieser Folge auch tatsächlich. Gibst du jetzt auf einer Firewall für Clients? Also wir reden jetzt nicht, stell dir mal vor, du hast nichts mit Zonentransfer zu tun.
Das typische Client-Netz, was DNS irgendwo
hinmachen möchte. Client.
Gast-WLAN.
Gast-WLAN, auch mein Domain-Netz, klar. Ne? Also dann meine Clients sprechen mit meinem DC und der DC, ja, machst du nach außen hin DNS über UDP oder TCP oder
Fun
beides?
Fun Fact, wenn du dir die Listen von Microsoft anguckst, welche Ports vom Client in Richtung DCs geöffnet sein müssen, ist tatsächlich nur 53 UDP.
Mhm. Finde ich auch
also zwischen DCs 53 TCP wegen
Zonentransfer.
Aber clientseitig nur TCP. Wann würde denn ein Client TCP für DNS verwenden?
Da gibt es eine RFC zu.
Ach, sowas aber auch. Hätte das gedacht?
Die 9210 übrigens. Wann macht denn ein Client DNS über TCP? Im Zweifelsfall dann, wenn er eine komische Antwort bekommt vom DNS-Server.
Nee, zu groß ist, ne? Ich glaube, dass die DNS-Anfragen selber sind ja relativ klein. Ich meine,
genau,
da gab es so ein Limit.
UDP
512 Byte sind das, glaube ich, sogar nur, ne?
Genau, ja, warum, ne? Also UDP ist ja darauf ausgelegt, möglichst
klein, verbindungslos,
und, ne,
einfach feiern,
schlankes Protokoll und einfach, ne, ohne irgendwelche aufwendigen Handshakes und weiß ich nicht, und einfach gib ihm. Ne, kleine Paketchen und 512 Bytes, ja, genau.
Gut, das kann natürlich schon mal schnell Spack werden. Du hast ja heute, gerade wenn wir über so Content Distribution reden oder Content Delivery, hast ja schon mal schnell hinter einer URL mehrere Adressen. Also ich erinnere mich nur midway.x.hpe.com, wo gefühlt 3 Bazillionen IPv4 und IPv6 Adressen drin sind. Ich glaube, die Anfrage oder das Paket wird ein bisschen sehr viel größer. Oder?
Ja, rechnest du das da gerade aus?
Ich will das jetzt gerade mal wissen.
Okay.
Resolve DNS.
Okay. Er tippt hier gerade.
Ja, ist natürlich total super, in so einem Podcast hier in einer Shell rumzutippern. midway.x.hpe.com DNS only. Wir wollen ja nicht aus dem Cache. Ja, mein lieber Herr Gesangsverein, es sind sage und schreibe 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 IPv6 und 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 IPv4 Adressen, die zurückkommen. Und ganz ehrlich, dieser Response hat mehr als 512 Byte.
Ja, aber was wolltest du jetzt damit sagen? Also dafür gibt es ja mehrere Pakete.
Jetzt habe ich die Überleitung versaut, ne? Ganz konkret geht es nämlich um so eine Extension Mechanism for DNS. Weil dann kann er auch über 4096 Bytes verwenden, aber das geht dann nur per TCP. Also wenn der Request oder der Response.
Weil, ne, kommt noch ein Folgepaket.
Genau.
Wacht mal, ne? Genau. Aber auch was anderes. Response Rate Limiting?
Ah, ja.
Was man sehr häufig zum Beispiel sieht auf Cloudflare DNS-Servern übrigens.
Wer benutzt die denn?
Keiner. Also auch kein, also.
Nee, hier Port One benutzt keiner. Immer schön Port Nein. Der ist datensparsam. Bösen Datensammler von Cloudflare.
Also, ne, wenn du den verwendest, dann siehst du halt schon mal häufiger. Also ich will dir jetzt nicht sagen, dass ich Domain-Controller kenne, die den verwenden. Aber wenn du einen hättest, dann würdest du in den Logs von diesem Domain-Controller sehen, im DNS-Server-Log, hey, ich habe eine abgeschnittene Antwort bekommen von Server Quad One. Das heißt, du bekommst, wenn ein DNS-Server sich, ich sag mal, unter Angriff fühlt, in Anführungsstrichen, weil zu viele Anfragen kommen, dann fängt der an, in alle Richtungen einfach nur, ich komme jetzt an, ich bin Client, ich frag dich, was ist die, was ist hier die IP-Adresse? Und dann spiegelst du mir einfach nur die Frage zurück. Das ist eine truncated, eine abgeschnittene Antwort. Das zwingt mich als Client, als DNS-Client in dem Kontext, dich per TCP nochmal zu fragen.
Gut, und dann macht es natürlich auch Sinn, 53 TCP nach außen aufzumachen. Wobei wir hatten es gerade im Vorfeld, als wir uns über das Thema schon mal im Vorgespräch unterhalten haben, hat man es ja direkt mal nachgeguckt. Ne? Also in dem vordefinierten Alias auf einer WatchGuard ist 53 TCP und UDP. Ich habe es bei einer Palo Alto gesehen, da waren es getrennte Services. Und ich meine, klar, wie ich gerade schon sagte, Microsoft sagt, nee, hier Client in Richtung Domain-Controller, nur UDP aufmachen. Und ich glaube, das ist auch halt häufig eine Einstellung, die du draußen so in Gastnetzen hast oder so, die dann halt kein TCP nach außen aufmachen. Wie siehst du denn, weil du das gerade sagtest, eine Windows-Domain-Controller, die ein Forwarding auf Quad One machen, wie siehst du das generell? Also früher war es ja häufig so, dass man dann als Forwarder für seine eigenen DNS-Server oder wir bauen ja häufig so Ketten, ne? Clients fragen Domain-Controller zum Beispiel, Domain-Controller fragen zum Beispiel eine Firewall als Forwarder, die Firewall hat dann wiederum Provider-DNS oder einen von den Anycast.
Also ich bin ja, Provider DNS, weiß ich nicht, bin ich halt zu häufig in Anführungsstrichen schon reingelaufen, dass der Kunde das nicht auf dem Schirm hatte und den Provider gewechselt hat und dann funktioniert das plötzlich nicht mehr. Und deswegen, in der Tat.
Nee, ich bin auch ein sehr, sehr großer Freund von den Anycast DNS, da muss man ja ganz klar sagen, also Quad 1, Quad 9, Quad 8 ist ja Google, Quad 9 war so ein Ding, wo glaube ich IBM mit drin ist. Quad One ist Cloudflare. Das sind ja so markante Adressen und solche Adressen sind ja typischerweise dann auch nicht so, dass da ein Server hintersteht, sondern wenn du jetzt irgendwie eine Anfrage an Quad 9, Quad 8, Quad One stellst, dann bekommst du dir geografisch den nächsten Server, der auf diese Adresse halt antwortet. Da bin ich tatsächlich ein großer Freund von, die zu nutzen. Ich meine mal gehört zu haben, dass der Quad 9 auch dahingehend ist, dass der dann so sehr datensparsam ist, im Gegensatz zu Cloudflare, aber auch hier so bekannte Malware und Tralala schon mal wegblockt, wenn da Anfragen an nämlich kommen, in den Control-Server gehen.
Das macht Quad One aber auch.
Ja?
Ja.
Ja, sehr sinnvoll, sehr sinnvoll.
Also Quad One, es gibt Quad One Family. Du kannst dir einstellen, die 111.
Ja, genau.
111.2, 111.3, da ist dann nochmal Adult Content mit rausgefiltert.
Genau, dann gibt es immer noch die passenden IPv6-Adressen dazu. Genau, bei Quad 9 ist es auch, es gibt 9999, es gibt 9944, glaube ich. Ne, es gibt 8888, das ist Google, es gibt aber auch, glaube ich, 8844. Ja. Da packen wir mal eine Liste mal in die Shownotes. Kann man auf jeden Fall mal gucken, welchen DNS man will. Also mache ich tatsächlich zu Hause auch. Ne? Also meine Fritzbox fragt jetzt nicht den DNS der Telekom, sondern ich habe tatsächlich dann Quad 9 als Forwarder da drin. Hier, ich glaube, im Office machen wir es auch. Obwohl wir ja bei NetCologne sind. Auf deren Angebot ich übrigens immer noch warte für eine Bandbreitenerhöhung.
Ja, aber musst du nochmal nachhaken. Ja, hack doch nochmal nach.
Ich möchte Geld einwerfen und sie antworten einfach nicht.
Ärgerlich.
Geschäftskundenservice. Ganz fürchterlich. Ärgerlich. Ja, Antworten, das bringt uns dann auch zum Aufreger der Woche. Ich muss sagen, also wenn ich jetzt so die letzten Folgen auch sehe, bin ich, glaube ich, deutlich ruhiger. Im Gegensatz zu dir.
Ich? Ach, was ist denn? Nein. Nein.
Hast du auch irgendwelche Mails nicht beantwortet?
Das Problem ist dann immer, sind immer eher die Mails, die ich dann aus Freundlichkeit beantworte und dann nochmal so Antworten zurückkriege. Und denke ich so, ich wünschte, ich hätte es nicht gemacht. Das war jetzt einfach verschwendete Zeit für mich. Nein,
was ist
ganz ernsthaft. Ich kriege immer wieder Push-Nachrichten auf meinem Handy von Xing. Kriegst du die nicht auch? Also ich meine, oder hast du das direkt abgeknipst? Oder?
Ganz ehrlich, Xing habe ich echt abgeknipst, da kriege ich nichts mehr.
Ja, das mache ich vielleicht auch einfach, ne? Weil ich kriege quasi 5-mal am Tag so, oh, ein Recruiter hat dich gefunden. Und das ist ja, ne, das ist deren Job, alles gut, ne? Nur, was stimmt eigentlich in manchen von denen nicht? Ich habe jetzt leider so oft die Situation, mich schreibt jemand an, ein Recruiter. Ich habe dazu gesagt, in meinem Profil unter Ich suche stehen keinen neuen Job. Ich habe außerdem, in denen es gibt ja noch gesonderte Einstellungen, die nur Recruiter sehen können. Ich suche keinen neuen Job. Bin nicht an Angeboten interessiert. Es sind 3 Stellen, an denen eingestellt sind, dass ich keinen neuen Job suche. Und trotzdem bekomme ich, ja?
Hört, ne? Die Kollegin sucht keinen neuen Job. Offenbar habe ich alles richtig gemacht.
Korrekt. Der Patrick hat nämlich alles richtig gemacht, also suche ich keinen neuen Job. Jedenfalls, trotz dieser Dreifach-Aussage, ich möchte keinen neuen Job, lass mich in Ruhe mit euren Angeboten, bekomme ich immer noch mehrfach die Woche irgendwelche Mails. Ne? So allgemein ignoriere ich die dann. Wenn mir aber dann die gleiche Person nochmal schreibt, ich also schon die 2. Nachricht von der Person bekomme, wo dann sowas drinsteht wie, ja, du hast bestimmt viel zu tun und hast bestimmt einfach nur meine Nachricht nicht übersehen, irgendwie etwas übersehen oder bist noch nicht dazu gekommen zu antworten, bla bla bla. Dann bin ich auch manchmal etwas genervt genug, um dann immer noch freundlich zu schreiben, es tut mir herzlich leid, wie in meinem Profil zu ersehen ist, suche ich keinen neuen Job. Ich wünsche viel Erfolg in der Hoffnung, dass die mich einfach in Ruhe lassen. Schlimm wird es dann, wenn die darauf dann nochmal schreiben, sagen so, ja, hätte ja sein können und ach, Entschuldigung. Oder habe ich nicht gesehen, tut mir leid. Skip. 3 Tage später schreibt die gleiche Person mir, du hast auf meine letzte Nachricht nicht geantwortet.
Ja, da will man eigentlich nur nicht jugendfrei antworten. Also ich habe tatsächlich die gleiche Erfahrung gemacht auf Xing. Es macht einfach irgendwann keinen Sinn mehr, sich auf dieser Plattform zu tummeln, weil
ja, richtig.
Es sind eigentlich nur noch Personaler unterwegs, die dann irgendwie auf Beutezug sind. Ganz häufig ist es auch so, dass diese Anfragen, die man dann da wirklich erhält, einfach unter aller Sau sind.
Ja,
also ich habe dann auch irgendwelche Anfragen bekommen, so hey, hier VDI-Admin in-house, habe ich auch mal zurückgeschrieben, so Alter, hast du mal geguckt, ich bin Prokurist, ich bin Geschäftsbereichsleiter, das ist überhaupt nicht, also wie kommst was du auf die Schnapsidee zu glauben, dass das für mich interessant Admin ist?
Ja, oh, wie schön.
Kam noch schwurbelige, lange Mail zurück, habe ich dann auch mit geantwortet, ja komm, bitte schreib keine weiteren Nachrichten. Also ich bin da wirklich, wie du auch am Anfang immer noch sehr nett geantwortet, aber irgendwann stumpfst du da einfach so ab. Ich meine, okay, jetzt sind wir da vielleicht auch wirklich nicht unbedingt die ideale Zielgruppe. Ne? Also, wenn du mal so hörst, ne, ja, ist ja klar. Auch eher, was man den Leuten so sagt, ja, du musst alle 3 bis 4 Jahre wechseln. Alter, ich bin 18 Jahre in diesem Unternehmen hier. Ne? Ich meine, du machst nächstes Jahr hier auch die 10 voll.
Ich mache meine 10 voll nächstes Jahr, genau.
Ich werde dieses Unternehmen maximal in einer Zinkwanne verlassen.
Den Füßen voran.
Genau. Und nein, das ist auch einfach total out of scope. Und wenn ich in meinem Profil sage, ich suche keinen neuen Job, dann suche ich wirklich keinen neuen Job.
Und ja, und ich meine, ne, was ist denn, also ich habe keine Lust mehr auf Xing. Ich meine, wer hat denn was davon, liebe Recruiter da draußen, wenn ihr die Leute so sehr nervt?
Ja.
Wer hat da was von? Ne, also mich nervt das nur noch. Ich habe keine Lust mehr. Ich möchte da gar nicht mehr drauf. Ich mache demnächst meine Push-Nachrichten aus. Am besten lösche ich mein ganzes Profil.
Diese
weil
Plattform entwickelt sich halt auch wirklich in eine ganz falsche Richtung. Es werden Gruppen eingestampft. Ne? Also dieses entwickelt sich wirklich oft zu einer reinen Recruiting-Plattform. Ich persönlich, wenn ich mich da irgendwie auf so einem Netzwerk tummel, dann eher hier auf dem Business-Tinder von Microsoft, LinkedIn. ich meine, auch da ist jetzt das ist ja Business Tinder oder Business Facebook, nenn es wie du willst. Also auch da muss ich manchmal echt schwer schwer atmen, je nachdem, was ich da so sehe. Ne? Dann, da gibt's, also momentan gehen da ja auch diese ganzen Jubelperser von dem Südafrikaner da steil. Was für ein genialer Schachzug das ist und dass das alles nur sein Plan ist. Ganz fürchterlich. Also auch das war ja ursprünglich mal so ein eher so eine Business-Plattform. Auch da ist mittlerweile ganz, ganz, ganz viel Politik und schon fast Facebook-artiges Niveau. Hm. Wo man hinguckt, ne? Ob Xing, ob Twitter und ob LinkedIn, das sind alles. Ich gucke mir dann doch lieber Katzenvideos auf TikTok an.
Ja, ich finde das sowieso immer schwierig, wie ich eingangs schon sagte. Ich bin ja eigentlich ein sehr stiller Mensch, also auch auf Twitter und dergleichen wird man wenig von mir sehen, aber.
Außer man schreibt ja lange E-Mails, dass man keine dynamischen RPC-Bots nutzt. Ach, komm, in diesem Sinne. Genau, wir überlegen uns.
Wir müssen uns noch was überlegen. Ja, also ich habe das noch nicht abgeschlossen.
Ist jetzt Weihnachten, jetzt fängt ja das Weihnachtsbasteln an. Vielleicht lasse ich meine Kinder mal irgendwas Hässliches basteln, ja, bitte, was wir dann.
Mach das mal.
Wir können es auch. Ich meine, das Unternehmen sitzt in Köln. Wir könnten es immer noch dahin bringen.
Vor die Tür stellen und weglaufen.
So wie der Raab früher mit seinem Rabigramm. So einer kleinen Ukulele rennen wir dann hinter dem.
Ja, aber spielt die? Kennst du irgendjemanden, der Ukulele spielt?
Ach so. Kannst du Blockflöte?
Nee.
Verdammt. Nee, ich kann auch kein Instrument. Das nimmt jetzt hier gerade die völlig falsche Wendung.
Ich glaube, wir sollten für heute Feierabend machen.
Genau. So, den Umschlag bringe ich gleich noch zum nächsten Briefkasten. In diesem Sinne, bleibt gesund, habt Spaß bei der Arbeit und Spaß am Gerät. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Bis dahin, macht's gut.
Bis dahin. Eine gute Zeit. Tschüss.
Ciao, ciao.